Herzlich willkommen zu einem für mich ganz besonderen Weiberworte-Special mit einem Gast, mit dem mich eine tiefe Freundschaft verbindet und eine lange Geschichte mit Tälern und Höhen und Tiefen, die wir gemeistert haben und heute gemeinsam hier live in Portugal sitzen, um zu lauschen, welche Geschichte Henrique mitgebracht hat und wie diese Geschichte über die Jahrzehnte zwischen Ost und West verwoben ist. Und wir wollen ein bisschen austauschen, wie es dir ging, wie es mir ging in der Zeit. Und im Moment wissen wir noch gar nicht, ob es ein Teil gibt oder ob es vielleicht sogar zwei Teile gibt, weil dieses Thema aus unserer Wahrnehmung, wir haben gestern sehr, sehr lange darüber gesprochen, ganz wichtig ist. Wir haben mit Alexander Fritz, der jetzt hinter der Kamera sitzt und uns hier technisch brillant supportet, haben wir lange Gespräche gehabt, die sehr berührend waren. Und er als junger Mensch gemerkt hat, dass er von dieser Geschichte eigentlich keine Ahnung hat. Und so haben wir uns ein Herz genommen und machen hier live heute für euch einen Rückblick in die Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg. Wie sind wir aufgewachsen und was hat die Spaltung mit uns gemacht?
Weiberworte Special. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung für Frauen und Männer. Hier möchten wir den Raum für Menschen öffnen, deren Stimme in der breiten Öffentlichkeit selten gehört wird, mit ihrer Geschichte und dem, was sie aus ihrem Leben gemacht haben. Viel Freude, los geht's!
Henrique, herzlich willkommen. Ja, es ist eine besondere Ehre und eine Freude, nach unserem gemeinsamen Weg, den wir ja nun hinter uns haben und auch dem gemeinsamen Projekt, das wir mal aufgebaut haben und ich ja schon große Teile deiner Geschichte kenne und gestern Abend in dem langen Gespräch gemerkt habe, wow, da ist noch viel, viel mehr drin. Und wie wir immer wieder feststellen, du bist im Osten geboren, dein Vater war Parteimitglied, deine Mutter war in der Kirche und mit was für einer emotionalen Spaltung du da im Grunde genommen groß geworden bist und was das so für Auswirkungen auf dein Leben hatte. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was du uns jetzt darüber erzählen magst. Ja, herzlich willkommen.
Danke, Charlotte. Lieben Dank, dass ich diese Geschichte erzählen darf und dass er mir den Raum dafür gibt. Mhm. Und vor allen Dingen auch Bestandteil der Weiberworte zu sein. Mhm. Finde ich sehr gut.
Ja, ist mir eine Ehre.
Danke. Mhm. Ja, das ist also eigentlich so, diese Spaltung wird eigentlich erst im Laufe der Jahre richtig bewusst, was da wirklich gelaufen ist. Was eigentlich durch diese Wiedervereinigung passiert ist. Heute sage ich ganz einfach, ich bin eigentlich staatenlos. Ich bin in die alten Bundesländer reingepurzelt, ohne überhaupt zu wissen, was hier läuft, wie es läuft, mit Kind und Familie. Und dann halt auch wirklich zu gucken, welchen Weg gehe ich hier. Mhm. Ja, weil da war nichts mehr, das war weg. Und dazu kam dann halt auch noch, dass wir auch in die alten Bundesländer nach Frankfurt umgesiedelt sind. Alleine, ohne Familie. Und in der Vergangenheit, also auch so, was die Kindheit mit angeht und Jugend, ja, es ist, meine Generation ist eigentlich der Nutznießer von der DDR gewesen. Weil da das höchst Erreichte, was sozusagen unsere Eltern nach dem Krieg erkämpft haben sozusagen, dass wir die Nutznießer davon waren. Also in den Kindergarten gehen, egal wie wirklich die Betreuung gewesen ist, aber es war eine Möglichkeit da. Dann auch in der Schule wurde zwar, war nicht so ein Schulsystem, wie es in den alten Bundesländern ist, sondern einfach nur 10 Jahre normal. Also im heutigen Jargon heißt es mittlere Reife. Abitur haben wirklich nur diejenigen machen können, A, die Beziehung hatten und B, die sehr gut in der Schule mit waren. Die haben dann 12 Jahre gemacht und das Abitur machen können. Oder es gab die Variante, einen Beruf mit Abitur zu machen. Aber ansonsten hatte jeder die gleiche Schulbildung in dem Fall. Und dann wurde geguckt, wo halt man die Ausbildung machte.
Wie hast du das wahrgenommen? Wie bist du da groß geworden? Und wie hast du Drangsalierungen gehabt oder Einschränkungen gehabt? Einfach mal so das mit uns teilen, das wäre großartig, weil das wichtig ist, glaube ich.
Mhm. Ja, gerne. Mhm. Also während meiner Kindheit war das in dem Sinne, also für mich in dem Fall nicht so spürbar, weil da waren ja so meine Krankheiten, Kinderkrankheiten und diese Dinge halt standen da im Vordergrund. Und es ist auch bewusst nicht an mich herangetreten, weil zu Hause auch das gar nicht so in dem Fall den Raum hatte. Mhm. Das kam alles erst mit dem Bewusstsein erst später. Also je älter ich wurde, bekam ich das mit. Mein Vater war in dem Fall privilegiert, dass er aufgrund seines Jobs im Ausland, also im kapitalistischen Ausland, arbeiten durfte. So Anfang der 70er Jahre, also in London und auch in West-Berlin. Für mich als Kind war das mit großen Augen, wenn er dann nach Hause gekommen ist und seine Mitbringsel mitgebracht hatte. Unter anderem daran erinnere ich mich noch, damals war das so in so eine Schlaghose, so eine bestickte Schlaghose. Ich war stolz wie Bolle. Ja. Und dann war das auf einmal nicht mehr. Ich habe das dann erst später dann erfahren, dass das damit zusammenhing, dass mein Onkel in den Westen abgehauen ist. Das muss auch damals ziemlich dramatisch für ihn gewesen sein. Und mein Vater nicht mehr durfte.
Warum nicht?
Weil die Verbindung in dem Sinne mit dem Kapitalismus vorhanden ist.
Ah. Ja? Und weil der Onkel ist geflohen, oder?
Genau, der ist nach West-Berlin geflohen. Ja. Und hat auch so wie ich dann gehört habe, auch im Gefängnis gesessen. Und also Bautzen war dafür ziemlich prädestiniert für Flüchtlinge. Und damit war das dann erledigt. Ja. Weil er in dem Fall ja zur Partei gehörte und das alles nicht mehr parteikonform war. Und und was ich auch in dem Sinne dann später irgendwann gehört habe, dass er halt mein Vater angeworben wurde von der Stasi. Und aufgrund der Tatsache, dass mein Onkel in dem Westen ist, aber er die ganze Geschichte abgelehnt hat. Also die Partei ist nicht so präsent in dem Fall bei uns daheim gewesen. Ich denke mir auch, meine Mutter hat dann einen ziemlichen Riegel davor geschoben, was in dem Sinne für mich ganz gut war.
Also warum Riegel vorgeschoben?
Naja, um dass die Partei, also dass das, was da politisch läuft oder so, nicht so in der Familie mit ist.
Mhm. War sie selber auch in der Partei?
Meine Mutter war in der Kirche. Mhm. Also sie ging eher in den evangelischen Glauben mit auf. Dadurch habe ich halt auch, weil ich das irgendwo cool fand, neben der Jugendweihe die Konfirmation mitgemacht. Und der Weg, der ging auch so weiter in dem Fall. Ne? Also ich habe auch ökumenisch geheiratet, also wirklich sehr jung, also für mich jung geheiratet. Für andere war es schon später.
Und warum so jung?
Weil viele Dinge, der Wohnungsmarkt, der war nicht frei, sondern man hat Wohnungen zugeteilt bekommen. Und damals war es, als wir geheiratet haben, mein Ex-Mann hat in dem Fall noch studiert in Magdeburg. Und ja, und wir haben in Bitterfeld, wo ich gearbeitet habe nach meinem Studium, eine Wohnung zugeteilt bekommen. Das waren 45 Quadratmeter oder so.
Aufgrund dessen, dass ihr geheiratet habt?
Dass wir geheiratet haben, genau.
Sonst hättet ihr die nicht bekommen?
Nein. Mhm. Hätten dann weiterhin schön bei den Eltern leben dürfen. Ja. Ich hatte, also bei mir war es so, dass ich nach meinem Studium in einem sogenannten Arbeiterwohnheim gekommen bin und mir ein Zimmer mit einer anderen Mitbewohnerin teilen musste. Also es war ein kompletter Neubau, also keine Frage, war wirklich gut. Aber du bist halt da eingeteilt worden und hast dann halt mit einer wildfremden Person dir das Zimmer geteilt. Und dadurch war dann halt auch der Drang dazu da, obwohl wir uns nicht lange kannten, zu heiraten, um halt eine eigenständige Wohnung zu bekommen. Mhm. Ja, und das
wurde das irgendwie auch unterstützt?
Wir bekamen, als wir geheiratet haben, gab es einen sogenannten Ehekredit. Mhm. Das ist sozusagen die Errungenschaft der DDR gewesen, über all die Jahre mithin. Dass im Endeffekt junge Familien dann mit angereizt wurden, zu heiraten, um, das war ein Ehekredit von 7.000 Euro und 7.000 Euro.
Schön wär's. Ja. 7.000 DDR-Mark.
Ja, genau, 7.000 DDR-Mark, um halt die Wohnung einzurichten, und pro Kind sind einem dann 1.000 Euro erlassen worden. Wenn man drei Kinder hatte, brauchte man dann nichts mehr zurückzahlen. Mhm. Ja, und gut, wir hatten dadurch, dass wir kurz vor der Wende geheiratet haben, also wir haben im August 88 geheiratet und bis 89 war ja dann nicht mehr allzu viel, brauchte man dann gar nichts zurückzahlen.
Aber da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Wie war denn eure Hochzeit? Also du hast mir gestern sowas erzählt, oh, das würde ich so gerne nochmal hören. In Leningrad, heutiges St. Petersburg.
Nee, das war unsere Verlobung. Ah. Wir haben uns in Leningrad am 3. Januar 88 verlobt, weil wir da wunderschöne Eheringe bekommen haben. Weil die waren in der DDR, ohne Beziehungen oder so, hast du nichts wirklich Besonderes bekommen. Und wir waren damals über Silvester, war das so eine Jugendtouristreise, die ging von Berlin über Vilnius nach Leningrad, dem damaligen Leningrad. Und wir haben in Vilnius Silvester gefeiert und sind dann mit dem Zug, die ganze Reise war mit dem Zug, sind wir dann nach Leningrad gefahren und haben dann unsere Ringe gekauft und hatten dann mit Lametta. So ein Lametta-Gelände, haben wir dann Verlobung mit der Gruppe gefeiert.
Und wie war das? Also damals konnten ja auch schon Menschen aus dem Westen nach Leningrad reisen, ja, als Touristen. Wie hast du das erlebt als Ostdeutsche?
Wir haben das in dem Hotel speziell erlebt. Da gab es zwei verschiedene Eingänge.
Ja.
Einmal für die Ostdeutschen und einmal für die Westdeutschen. Die haben dann auch ganz andere Getränke und Essen bekommen. Also es war spürbar in dem Fall, dass du wirklich zweite Klasse bist, wenn du wirklich im Ausland bist. Ich habe das früher im Kindesalter, im jungen Mädchenalter von 12 Jahren auch miterlebt, weil wir damals in Ungarn am Plattensee gewesen sind, wo auch sehr differenziert wurde zwischen Ost und West. Und wir haben andere Behausungen gehabt, konnten anders einkaufen. Und so, also es war schon ein sehr großer Unterschied. Als Kind machst du dir nicht so viel Gedanken darüber, ne? Aber so als älter werdendes Menschenwesen macht das schon was, ne? Wenn du so mitbekommst, ich bin eigentlich nur Mensch der zweiten Klasse. Das, also das, was ich habe, ist in dem Sinne nicht wert. Ja? Und so ist es vielen auch gegangen während der Wende. Ja, weil das, was sie sich 40 Jahre, gerade die Elterngeneration, sie haben 40 Jahre lang sich was erarbeitet und haben ein Haus gebaut oder Geld auf dem Konto gehabt und das ist halbiert worden. Ja, einfach so.
Es ist so interessant, ne, weil das passiert jetzt ja genau gerade wieder. Ne?
Ja.
Genau das wiederholt sich ja auch.
Ja. Mit dem Euro ist es passiert. Mhm. Ja. Nur damals war es dann halt auch wirklich, weil dann halt uns etwas übergestülpt wurde, wo wir gar nicht wirklich danach gefragt wurden, ob wir das haben wollen. Mhm. Ja? Sondern es ist einfach gemacht worden. Mhm. Weil es ging ja im Endeffekt nicht darum, Westdeutscher zu werden, mhm. sondern einfach nur gewisse Freiheiten zu haben. Weil es war auch so im Einkaufen, also gerade was Obst anging, Orangen oder, ne, oder Bananen, die Leute haben Schlange gestanden.
Ich habe es selber erlebt. Ja. Ich habe ja viele, viele Jahre Freunde, als die Mauer noch oben war, Freunde in Schwerin gehabt und die haben wir, da war ich noch Studentin, die haben wir regelmäßig besucht, also wirklich unser letztes Geld zusammengekratzt, mhm. um denen irgendwie ein Glas Nutella mitzubringen oder irgend sowas. Ja. Und das geschmuggelt in den Verkleidungen vom Auto, es war ein VW Käfer damals. Und dann hatten wir riesige Drangsalierungen immer an der Grenze und das war am Ende. Also ich fand so viele Dinge im Osten so großartig, also mhm. wie zum Beispiel die kleinen Brötchen oder mhm. ich konnte mir Noten kaufen. Mhm. Für ganz, also alles, was du zwangsumtauschen musstest, das waren immer 25 DDR-Mark, ja. Das habe ich meistens so in Noten mhm. Umgesetzt. Ne? Und, aber was mir so aufgefallen war in Schwerin damals, du kommst da rein im Winter und auf überall lag eine schwarze Schicht mhm. von Kohlestaub. Mhm.
Ja, das hängt damit zusammen, dass die Werke, die dort im Umkreis sind, das war im Bitterfeld genauso, mhm. so präsent, dass die keine Filter drin haben. Und dadurch einfach, dass alles rausgepustet wurde. Also wir hatten damals einen hellblauen Trabant, das war der ganze Stolz meines Mannes. Der hat den, glaube ich, für 14.000 DDR-Mark gekauft. Also gebraucht gekauft, noch nicht mal neu abgeholt, weil da hast du ja ewig drauf gewartet, hat er den gekauft gehabt und der stand dann halt und war jedes Mal so eine richtig heftige Kohleschicht drauf. Und er kam dann immer mit dem Fahrrad vom Studium und hat also mit dem Fahrrad dann zu uns gefahren und der ist dann einäugig gefahren, weil dann halt ne, der Dreck durch die Gegend flog. Ne?
Und was heißt das mit eurem kleinen Sohn zusammen?
Nee, noch nicht.
Ah, ja.
Johannes ist 90 geboren, also, also direkt in der Wende. Mhm. Ja, aber was halt meinem Ex-Mann sehr wehgetan hat, ist, aufgrund dieser Wende, er hat halt wirklich mit dem Geld, was seine Eltern für ihn mitgespart haben, er gespart hat, diese 14.000 Euro DDR-Mark-Auto, da hat er nachher noch zum Schluss 1.000 DDR-Mark bekommen. Also völlige Entwertung.
Ja, das ist ja eine ganz perfide Art von Enteignung, ja. Ja? Ja. So, die ja dann mit dem Euro auch wieder, das ist ja uns auch übergestülpt worden.
Mhm.
Ne?
Mhm, genau.
So, und ja. Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder so ganz tiefe Gespräche gehabt. Mhm. So im Osten haben die Menschen geglaubt, boah, denen im Westen geht es total gut, mhm. die haben alles und, mhm. ne, und ihr seid so in einem Mangelprogramm. Mhm. Ich habe es ja selber erlebt, ne? Ja. In Schwerin. So, wenn wir dann im Restaurant waren für 2 DDR-Mark 65 ein Schweineschnitzel und am Nachtisch gab es dann so ein Wassereis mit einem Eierlikörbecher und dann hast du den abgehoben, da war keiner drin und wir haben so lachen müssen. Mhm. Ist gerade nicht lieferbar.
Ja,
ne?
Ja.
So, und das sind ja so viele, also was mich immer wieder so berührt, weil diese Spaltung zwischen Ost und West, wir sind ein Volk,
genau.
Ne? Ein deutsches Volk und ja. Wie geschickt man das geschafft hat, dieses Volk wirklich bis in die Wurzel zu spalten. Ich bin mhm. ja auch ein Ostkind.
Mhm.
Ne? Ja. Nur dadurch, dass meine Eltern fliehen mussten und alles mhm. verloren mhm. haben, mhm. ihr Haus, meine Mutter, das Schloss, in dem sie groß mhm. geworden ist und, alles heutiges Polen und die sind halt weit genug gekommen ja. mit dem Flüchtlingstreck, wo noch ihr Bruder gestorben ist und so weiter
mhm.
und dann halt im Westen, die haben sich glaube ich alle in Köln oder Hannover haben die sich mhm. dann mhm. getroffen mhm. und was mich so berührt ist, so du warst an einem Ort und du hast im Grunde genommen ja auch eine relativ behütete Kindheit gehabt. Da war immer alles da. Mhm. Und das, ich habe das ganz, ganz anders erlebt.
Mhm. Ja, weil da nochmal so eine halbe Generation, in Anführungsstrichen, mit drin ist. Weil meine Eltern sind Anfang des Krieges geboren. Mhm. Sie haben das nur mit ihren Eltern in dem Fall mitbekommen. Mhm. Ne? Also bei meiner Großmutter väterlicherseits ist es so gewesen, dass sie auch in so einem Treck unterwegs war mit der Familie aus Schlesien und in Mecklenburg-Vorpommern mit 3 kleinen Kindern gestrandet ist, weil sie an Typhus erkrankt ist. Mhm. Ja, und ihr Mann ist im Krieg gefallen. Mhm. Ja, das haben wir damals, als ich so 12 ungefähr war und wir am Plattensee waren, war das meinem Vater ein dringendes Bedürfnis, das Grab seines Vaters zu finden. Und wir haben es gefunden. Dank Hilfe eines ungarischen Mannes mit, der wusste, wo das alles ist. Also wo die Gräber sind und wirklich auch das richtige Grab gefunden. Das war der Hammer. Weil das war eine Landschaft, wo eigentlich gar nicht mehr erkennbar war, dass es Gräber sind. Ja, da war nichts. Also es war ein Feld.
Wie alt warst du da?
Da war ich 12.
Wie war das für dich?
Ich fand das in dem Sinne spannend. Also es war so das erste Mal, dass ich wirklich so richtig in diese Berührung mit reinkam, was so den Krieg auch mit anging, den Zweiten Weltkrieg. Weil von meiner Mutters Seite her waren beide Elternteile da. Ja? Also es fehlte immer nur mein Großvater, den habe ich nie kennengelernt. Ja? Und von daher fand ich das hochspannend, dass wir wirklich auch das Grab da gefunden haben.
Und ist das so ein Gefühl gewesen, dann so ein Stück Wurzel wieder zu finden im Nachhinein? Also vielleicht mit 12 hast du das noch nicht so wahrgenommen, aber...
In gewisser Weise schon, weil damit dann halt wieder die Einheit eigentlich da war. Ja. Ne? Und das war auch für meinen Vater total bewegend. Und
brauchst du auch einen? Ja. Naja, das war für ihn ja auch Heilung, ne? Ja. Also sich wieder mit dieser männlichen Kraft zu verbinden. Ne? Und das ist ein ganzes deutsches Volk, das in den Krieg gezogen wurde und anschließend gespalten wurde. Ne?
Ja.
Und die Frage ist ja, wofür sind sie in den Krieg gezogen? Ne? Mhm. Wer hat das bestimmt? Mhm. So, wer der Feind ist und wer der Freund ist und warum sind wir da alles, also warum sind unsere Vorfahren da alle so mitgelaufen? Ne? Also ich kenne keine Großeltern von mir, weil die alle, also von meinem Vater, die Großeltern habe ich nie kennengelernt, die sind früh gestorben nach der Flucht. Mein väterlicher Großvater hat man erzählt, dass der in Göttingen ermordet wurde, weil er Bücher geschrieben hat, die nicht in die Glaubensagenda gepasst hat. Also, und was ich dann immer, wenn wir uns das so gegenseitig erzählen, was ich dann so wahrnehme oder spüre, ist, es ist im Grunde genommen auf beiden Seiten gleich gewesen. Also die Agenda ist immer weiter verfolgt worden. Und bei euch war aber so, es ist grauer, also es mehr Mangel auf der, ne? Bei uns war so verzuckerte Sklaverei, die war so süß, das hat keiner irgendwie mitbekommen. Ne?
Und das ist halt durch den Sozialismus mit gewesen, ne? Weil halt Einheitlichkeit und war ja auch mit der ganzen LPG, Menschen sind ja enteignet worden, was ihre Ländereien anging, und dann war das auf einmal Gemeinschaft, ne? Also
das heißt, vor dem Krieg waren es ihre eigenen Ländereien und danach sind sie einfach enteignet.
Ist halt das als landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft deklariert worden, wo dann halt für alle das angebaut wurde, ne? Und damit gearbeitet wurde. Also gerade auch in Wittenberg ist es so.
Das heißt, du warst als ehemaliger Eigentümer dann angestellt bei der LPG?
Mhm, hast dort gearbeitet. Im Kuhstall und, mhm. ne, und dann halt Pferde angebaut. War eine coole Ferienbeschäftigung, mhm. weil du gut verdient hast. Mhm. Ja, also Radieschenernte oder Möhrenernte.
So. Ja, so wie ich in meinem Bauernpraktikum auf dem Demeterhof mit 15 auch erleben dürfen. Ja,
ich habe das gemacht und hast gut Geld verdient. Ja. Und in Wittenberg war es halt auch so, wir sind halt russische Besatzung gewesen. Mhm. Ne? Und die haben in Wittenberg die schönste Ecke für sich eingenommen. Mhm. Ja, und das war, wo dann wirklich der Russe gehaust hat, den ihre Kaserne war mit ihren Familien. Ja, und nachdem jetzt dann die Mauer gefallen ist, ist das so langsam wieder zurückgegeben worden, weil ja dann die Russen abgezogen sind. Also wir sind da wirklich, also die Macht war wirklich sehr präsent. Deswegen mussten wir auch in der Schule als erste Fremdsprache Russisch lernen. Mhm. Ja, und dieses Muss, es macht bei mir dicht.
Mhm. Heute noch.
Heute noch, ja. Also... Klar, wenn ich mich reinknien würde, würde ich mich daran erinnern, was ich gelernt habe. Ne?
Aber du willst.
Aber ich will es nicht. Ja? Was mir halt wesentlich größere Probleme gemacht hat in dem Sinne ist, dass halt Englisch als zweite Fremdsprache maximal eine Stunde pro Woche gemacht wurde. Ja? Mhm. Und in meinem heutigen Job, ich brauche Englisch, weil ich international tätig bin. Mhm. Ja. Und ich habe mir vieles halt selber angeeignet. Und das ist halt dann so meine, wo ich dann manchmal so in dieses Muster der Wertlosigkeit reinfalle. Mhm. Ja. Obwohl ich auf gewisse Dinge wirklich stolz sein kann, was ich wirklich damit erreicht habe. Ja. Also gerade auch also nach der Wende dann, wo ich halt aufgrund meines Chemiestudiums überhaupt keine Anstellung als Chemieingenieur gefunden habe, weil zu dem Zeitpunkt die Chemiebranche halt platt war. Und habe dann halt Reiseverkehrskauffrau gelernt, nochmal als Umschulung. Ne? Mhm. Und da war halt, gibt es ein sogenanntes JATA-Diplom, das ist sozusagen das Dachdiplom über alle Airlines mit drüber, wo halt so ein Standardpreis, Flugpreis berechnet wird und sonst irgendwas mit Geografie und allem drum und dran. Und das war eine Prüfung, die in komplett Englisch gewesen ist.
Wow.
Ja, und da war ich Anfang 30. Ja, und bei weitem noch nicht so weit mit dem Englischen und so. Und ich habe es geschafft. Ja. Wo ich dann gedacht, okay. Mhm.
Ja. Und würdest du sagen, dass dieses Gefühl von Unwert einfach durch diese Spaltung Ost-West so entstanden ist? Also weil du hast ja dann ausschließlich deine Karriere im Westen gemacht.
Ja. In gewisser Weise schon. Also ich bin eine der, oder ich bin, gehöre zu dem Kreis, die sich glücklich schätzen können, dass ihr Studium anerkannt wurde. Mhm. Ja, weil ich habe ja mein Studium an der Fachhochschule für Chemie in Magdeburg gemacht und bin rechtzeitig sozusagen fertig geworden, weil es gab Auflagen, damit dieses Studium anerkannt wird, dass ich halt mindestens 3 Jahre lang in meinem Job, also in meinem Beruf, arbeiten musste, damit ich mich Diplom-Ingenieur FH nennen darf und wirklich dieses Studium anerkannt ist. Viele, die irgendwelche Lehrberufe oder sonst irgendetwas studiert haben, die standen vor dem Nichts, weil nichts anerkannt wurde. Also es sind wirklich viele Studiengänge gar nicht anerkannt worden. Und das ist halt, finde ich traurig, ja. Weil sie haben ja auch in dem Sinne eine Bildung mit.
Naja, und im Osten die Ausbildung waren teilweise so, wie ich das in meinen Besuchen wahrgenommen habe, als wir unsere Freunde da hatten, waren diese Ausbildungen qualitativ viel hochwertiger als im Westen, damals schon. Mhm. Also was heute passiert, da wollen wir mal gar nicht im Moment drüber reden.
Ja,
so damals war das ja tatsächlich viel hochwertigere Ausbildung. Und was macht das mit einem Menschen, der so eine Ausbildung hat, die dann die Wiedervereinigung, wo ja da hin und her gescharrt wurde. Mhm. Und was ich auch so berührend finde, dass, also als ich das allererste Mal diese Freunde besucht habe in Schwerin, das mag ich vielleicht auch noch erzählen.
Ja, gerne.
Das war von Hamburg nach Schwerin 165 Kilometer. Und ich habe gedacht, ich mache eine Weltreise. Mhm. Und das war für mich tiefstes Ausland. Ich hatte gar kein Gefühl vom Osten und Ostdeutschland. Mhm. Und da ist mir überhaupt erst bewusst geworden. Und dann sind wir da durch die Straßen gegangen und ich bin stehen geblieben und habe gedacht, die reden ja alle Deutsch. Mhm. Also werde ich nie vergessen, diesen Moment. Da war ich vielleicht 24 oder so. Mhm. Das werde ich nie vergessen, wo mir... Da haben wir auch damals ganz viel drüber geredet. Wie konnte das so sich so stark trennen? Also klar, bei uns waren die Amis, die Franzosen, die Engländer als alliierte Besatzungsmacht, bei euch die Russen. Und ich habe dann lange, lange viel mich so damit beschäftigt, in wessen Interesse das sein könnte, ein Volk so zu spalten, dass es tatsächlich, das hat funktioniert.
Ja, weil im Endeffekt ist es bei uns in der Schule auch so gewesen, dass uns vom Westen nur das, die Horrormeldungen und so, also alles in dem Sinne der böse Kapitalismus und ne, wurde uns vermittelt. Ja, und dann hatten wir den auf einmal.
Und hattet aber kein Land mehr.
Nee, kein Land mehr und vor allen Dingen wussten wir überhaupt nicht, wie so ein Regime funktioniert. Ja, wir sind da völlig alleine gelassen worden. Mhm. Ja, klar, in dem Fall ist viel geleitet worden. Ne? Also wir sind ja, egal ob es die Kinderimpfungen waren oder sonst irgendwas, ne? Es ist alles geleitet worden. Ja, also den Menschen ist diese Eigenverantwortung eigentlich genommen worden.
Wenn du jetzt auf unsere heutige Zeit, gerade die letzten vier Jahre schaust, mit dem, was du gerade gesagt hast, was...
Da sind wir genauso wieder. Die Menschen haben verlernt, in ihrer Eigenverantwortung zu leben. Mhm. Ja. Weil in dem Fall es Anfeindungen gab. Und die gab es ja vorher in dem schon, Sinne schon, weil im Osten das durch die Stasi durchwandert wurde. Jeder in dem Fall vorsichtig war, ja, bist du jetzt mein bester Freund oder finde ich dich in meiner Akte wieder?
Oder bist du ein Verräter?
Ja, genau. Also ich habe es persönlich erlebt, dass als wir unsere Zeit in Bitterfeld waren und für mich stand immer fest, mein Sohn wird nicht in Bitterfeld geboren. Definitiv nicht. So dass wir umgezogen sind, als ich im fünften Monat schwanger war. Und ich hatte halt durch meine Arbeit ein Pärchen kennengelernt, die, er war, glaube ich, irgendwas auch so organisatorisch mit FDJ und sowas in dem Sinne. Und sie war auch in der Partei und so. Und wir hatten wirklich eine enge Beziehung, eine enge Freundschaft. Und sie waren auch damals zu unserer Hochzeit, nachdem wir dann nach Wittenberg umgezogen sind und die Wende kam. Haben wir nie wieder was voneinander gehört. Und es hat sich im Endeffekt herausgestellt, dass die beiden, auf alle Fälle einer von beiden, bei der Stasi gewesen ist. Und das hat mich damals sehr erschüttert.
Also ja, kann ich auch was beitragen. Also ich weiß noch, wir haben ja wirklich jedes Jahr, und wir hatten ganz wenig Geld. Ich habe manchmal echt Hunger gehabt im Westen, weil zu wenig Geld da war. Und das finde ich eben auch mal spannend, dass das mal benannt wird. Ja. Dass da auch nicht immer alles zuckrig und wir konnten uns alles leisten und bla bla. Mhm. Ich habe in einer ganz billigen Wohnung gewohnt. Da war es manchmal so, dass im Winter morgens das Fenster aufgeflogen war. Wenn Sturm war, dann lag so hoch Schnee in der Bude. Und ich habe damals Grafikdesign studiert und habe nebenher gearbeitet und es hat trotzdem nicht gereicht. Und ich habe dann manchmal an der Kasse gestanden und musste mich entscheiden, was bezahle ich, die UBs oder die Kartoffeln? Mhm. Die UBs waren kleiner. Mhm. Die sind dann in der Tasche verschwunden und die Kartoffeln habe ich dann bezahlt. Und ich habe mich so geschämt immer dafür. Ich habe es heute 1000-millionenfach wieder zurückgezahlt. Ja. Auf einer bestimmten Ebene. Aber das war so demütigend auch. Und wir haben dann das bisschen, was wir hatten, immer in den Osten gefahren und die Freunde besucht und haben auch gedacht, das sind beste Freunde. Und ich werde nie vergessen, ich hatte dann in der Zwischenzeit eine Wohnung in Hamburg und damals so einen billigen Ghetto-Blast da oben da zu stehen und bin hochgekommen und habe das Radio angemacht, weil, obwohl ich sonst nie Radio höre, habe ich das Radio angemacht und dann kamen die Nachrichten, die Mauer ist gefallen und ich bin auf die Knie gesunken und habe geweint. Und ich habe nie wieder was von den Freunden aus Schwerin gehört.
Das ist echt traurig.
Ich bin hingefahren, ich habe die gesucht. Ja. Ich habe die nie wieder gefunden.
Das ist echt traurig.
Ja, und das war für mich ein ganz schwerer Schlag, so, wo ich auch dachte, dass auch darüber, das ist wichtig, darüber, also die Geschichten zwischen Ost und West. Also wer auch eine solche Geschichte hat, gerne bei den Weiberworten melden und erzählen, weil ich glaube, nur wenn wir diese Geschichten teilen, kann überhaupt wieder die Spaltung zwischen dem Westen und dem Osten in die Heilung gehen.
Ja, weil das dauert noch. Das ist noch lange nicht durch. Also solange es immer noch den Einfluss mitgibt, was früher mit gewesen ist, also ne, unsere Generation noch lebt sozusagen meine Kinder noch leben, die sozusagen gewisse Werte von dem, was sie halt mitbekommen haben, weitergeben an ihre eigenen Kinder, dauert das noch eine ganze Weile, ehe wirklich ein neutraler Boden dafür da ist.
Naja, hinzu kommt ja auch erschwerend, was gerade unserer Gesellschaft an Werten vermittelt wird, ne? Also Facebook, das heutige Stasi, ne? Nur dass die Menschen da freiwillig ihre Informationen reinpacken, das sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Und TikTok, Instagram, also so diese scheinluziferische Welt von Ablenkung und Selbstdarstellung, wo ich auch oft so ganz berührt und betroffen bin, auch traurig, dass die jungen Menschen, wir sind ja noch so, wir sind so Übergangsgeneration, wir haben diese Werte noch mitbekommen und wir kennen noch die Geschichten unserer Eltern und Großeltern mehr oder weniger und das sind dieselben Kriegsgeschichten. Ja. Ne? Also mein Vater ist mit 17, die haben in Slawe in Pommern gelebt und mein Vater ist mit 17 Jahren, hat er sich freiwillig rekrutieren lassen für den Krieg, um der Prügel seiner Mutter zu entkommen und war dann im Russenfeldzug und hat da ein Russenkessel von 450 Menschen, haben 7 überlebt, einer davon war er. Und ich habe als Kind schon immer innerlich gefleht, ich möchte diese Geschichten hören, weil ich weiß nur, wenn wir diese Geschichten hören, kann Heilung passieren. Und das ist ja eine schwerst traumatisierte, mehrere, mindestens 4 Generationen, die schwerst traumatisiert sind. Und das natürlich energetisch immer wieder an die nächste Generation weiterreichen. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Seelenfeldarbeiten ich in Berlin gemacht habe, wo wir tagelang an diesen Kriegsfeldern gearbeitet haben. Ne? Also diese Ahnen wieder zu fühlen und in die Heilung zu bringen und auch zu erlösen von den Anhaftungen dieses Traumata. Und das ist ja nie passiert.
Nein, ist auch nicht.
Wir haben da ja auch die ein oder anderen Erfahrungen gemacht.
Ja.
Was würdest du denn, also du bist ja eingefleischte Wessi mittlerweile.
Mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens.
Ja, und wenn du so aus deiner Ostgeschichte jetzt auf den Westen schaust, was würdest du dem Ostdeutschen sagen, damit Heilung passieren kann? Und was würdest du einem Westdeutschen sagen, damit Heilung passieren kann?
Die gegenseitige Akzeptanz. Das ist gar kein Unterschied in dem Sinne. Ja. Weil es wird heute immer noch darüber gelästert, über die Ossis. Und die Ossis lästern über die Wessis. Und es ist nichts besser. Also es ist wirklich die gegenseitige Akzeptanz und die Respektierung des anderen, was er aus der Vergangenheit mitgebracht hat. Mhm. Ja. Also ich habe das selber auch von einer Freundin miterlebt. Wie gesagt, im Endeffekt habe ich die Ossis gehasst, weil es die Wiedervereinigung waren. Jetzt haben wir schon wieder dafür und so weiter. Ja. Aber wofür haben die Ostdeutschen gezahlt? Ja. Ja. Was ich so im Nachgang in dem Sinne so betrachtet habe, was so das, die Preise mit angehen, hier, du hast von den Brötchen und so weiter, ne? Das war alles aufgrund des Regimes, des Sozialismus, wurde halt für die Grundnahrungsmittel gesorgt.
Und das waren gute Grundnahrungsmittel. Ja. Die Brötchen doch für 5 Pfennig.
Genau.
Die wogen doppelt so viel wie heute so ein blödes Labberbrötchen von irgendeinem Bäcker.
Ja. Und ein Brot, ein Mischbrot, 93 Pfennig. Mhm. Ja, Milch in dem Sinne. Also alles, was so Grundnahrungsmittel sind, die waren subventioniert. Aber was so Kaffee angeht oder Alkohol oder sonst irgendwas, das war natürlich dann höherpreisig. Mhm. Ne? Deswegen hat sich eigentlich jeder Ostdeutsche, der westliche Beziehung hatte, über ein Päckchen Kaffee gefreut.
Ja, wir haben eine Menge davon rübergeschleust und viele, viele komische Kontrollen gehabt, bis hin zu durch Röntgen und Radkappen ab und Autoverkleidung runter und Und wir hatten es dann auch irgendwann so drauf, dass wir im Auto so saßen, dass wir immer nur noch so geredet haben, so dass man auch nicht von den Lippen lösen konnte. Das kann sich ein junger Mensch heute gar nicht mehr vorstellen. Nein. Und ich bin so dankbar, dass wir uns darüber austauschen können, weil wir sind die Letzten, die diese Geschichten noch erzählen können.
Richtig.
Und ich glaube, dass es für junge Menschen wichtig ist, diese Geschichten zu kennen, um sich auch selber wieder rückzuverbinden. Du hast gestern Abend erzählt, dein Sohn hat dich nie nach deiner Geschichte gefragt. Das hat mich,
wir haben nie drüber geredet.
Hat mich so erschüttert.
Wie ich groß geworden bin oder sonst irgendwas. Ja. Also es ist mir in unserem gestrigen Gespräch auch bewusst geworden, dass wir eigentlich nie wirklich drüber geredet haben.
Ja. Und das finde ich, dürfen und sollten wir ändern. Wir sollten ändern, zu schweigen. Wir dürfen beginnen, unsere Geschichten zu erzählen, denn wir sind auch eine Auslaufgeneration. Und wenn wir doch in eine neue Welt wollen, also wirklich wieder die Spaltung heilen und wieder als ein Volk auferstehen wollen, ist es das Wichtigste, dass wir uns die Geschichten anhören im Respekt und der Wertschätzung und den Erfahrungen, die du mit deiner Ostgeschichte, ich mit meiner Westgeschichte gemacht habe, und gucken, was partizipieren wir gegenseitig von unserer Geschichte. Und wie können wir uns gegenseitig mit unseren Erfahrungen stärken, um wieder zusammenzustehen als ein Volk.
Ja. Also was halt wirklich bemerkenswert war, wie weit man sich wirklich im Osten gegenseitig unterstützt hat.
Das habe ich sehr
bewundert. Also mein Vater war das beste Beispiel dafür. Mhm. Also mein Vater war der größte Sammler, weil man könnte das ja noch in irgendeiner Form gebrauchen.
Das fand ich auch so genial, weil, also ich weiß noch, die Freunde, die wir hatten, die hatten in Schwerin eine Altbauwohnung, die war vollgestopft mit unglaublichen Antiquitäten und Alcantara-Silber und wo ich gedacht habe, wow, was geht's denen gut? Mhm. Und da ist alles. Und die haben aus Flaschen, Weinflaschen wurden gekappt und dann so viel mehr Kreativität, viel mehr Freude am Miteinander zusammensitzen, Gitarre spielen, Lieder singen, Spiele spielen. So, das hat mich damals so beeindruckt, weil das auch bei uns schon anfing, so sich zu durchwässern. Mhm. Ne? Klar, das war jetzt in den 80er Jahren, aber da hat die Westagenda ja an Fahrt aufgenommen. Ne? Also durchs Internet, durch und so weiter. Wo wir heute stehen, wissen wir, das ist Fluch und Segen in einem. Mhm. Aber das Wichtigste ist doch zu wissen, dass wir Mensch sind. und ein Volk.
Also wenn ich jetzt nach Hause auffahre, also ich möchte dort aktuell gar nicht mehr wohnen. Ich würde auch nie wieder zurückkehren. Weil das von der Energie mit her, das ist wie so eine Opferhaltung. Also du bist dann wirklich in so einer Opferenergie. Und das ist, das macht weh. Also immer so, so ich habe mittlerweile mit den Jahren auch dank der Arbeit mit dir und wirklich auch angefangen, Gedanken- und Worthygiene zu praktizieren. Ja, also wirklich das Glas halb voll zu sehen als halb leer. Ja, und auch wirklich da zu gucken, meine Formulierungen ins Positive reinzubringen und nicht im Negativen. Weil ich liebe das Leben. Und mir konnte in dem Sinne nichts Besseres passieren, als dass diese Mauer sich geöffnet hat. Ja, und um halt wirklich auch meine Neugierde zu befriedigen, ja, um auch andere Kulturen oder Länder zu bereisen und auch kennenzulernen. Ja.
Und das ist ja eigentlich ein Urmenschenrecht.
Ja, ja.
Neugier das, aufs Leben.
Ja. Und das ist halt im Osten nicht möglich gewesen, war es halt eingeschränkt. Ja. Und dank meiner Eltern in dem Sinne, dafür bin ich ihnen dankbar, dass ich halt trotzdem andere Länder kennengelernt habe. Also zu DDR-Zeiten war ich nie in Dresden. Ja. Also schon krass gewesen, also wirklich. So dann, also auch jetzt so dann sich zurechtzufinden in den alten Bundesländern, weil mein Sohn war damals, als wir, also er ist genau in dem Jahr der Wiedervereinigung geboren, und als wir dann halt nach Frankfurt gekommen sind, 92, da wirklich Fuß zu fassen und zu gucken, ja, wie läuft das hier eigentlich, ne? Und als es dann auch darum ging, dass Johannes auf welche weiteren Schule er geht da. Ich habe keine Ahnung von dem Schulsystem. Keine Ahnung. Aber es gibt niemanden in dem Sinne, der dir auch das wirklich erklären kann. Ja, was am günstigsten wäre oder welchen Weg und man gehen sollte oder so.
Würdest du sagen, dass das heute wieder ähnlich ist oder ist das schon wieder so vorgegeben wie zu DDR-Zeiten, dass es ganz klar ist, also im Kindergarten passiert das, in der Schule werden Normstoffe gelehrt. Also wir wissen ja beide, dass das, was wir in der Schule sowohl im Osten als auch im Westen, was wir gelernt haben, einfach gelogene Geschichte ist, verdrehte Geschichte. Und aus meiner Wahrnehmung müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ja. Und wir sind halt noch ein bisschen dran, dichter dran aufgrund unseres Alters, über diese Dinge auch reden zu können und darin auch berührbar zu sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so zu fühlen, was hat das eigentlich mit uns gemacht? Als ein Volk.
Ja, es hat uns richtig gespalten.
Ja.
Weil der eine hat diese Lüge erfahren, der andere hat diese Lüge erfahren. Und keiner weiß, was es wirklich war.
Genau. Ja. Und da sind wir wieder beim Hier und Jetzt.
Ja. Ne? Und das hat sich nicht verändert.
Nö. Im Gegenteil. Ne? Also jetzt, wenn wir auf die gesamte Weltensituation gucken, ist diese Agenda, die ja gut funktioniert hat, da könnte ich jetzt politisch sehr ausholen, das lasse ich mal, ist diese Agenda ja brillant durchgezogen worden. Und hat sich jetzt so auf der ganzen Welt ausgebreitet. Das ist im Grunde genommen der eigentliche Virus. Ne? Mhm. Angst, Manipulation, Spaltung und Fehlinformation. Ne? Dank der KI können wir ja heute alles in die Welt schicken, ob es nun wahr ist oder nicht. Und das, was ich dann immer so empfinde, so zu denken, ja, wir können jetzt da einen Rochus drauf haben und das verurteilen, oder wir können sagen, wenn das tatsächlich so ist, dass wir nicht mehr wissen, was es jetzt war und was ist nicht wahr. Also uns ist klar, dass uns die Lüge als Wahrheit verkauft wurde. Das ist, glaube ich, geht vielen Menschen mittlerweile so. Aber wenn wir jetzt schauen, okay, diese ganzen Fake News, ne, so einfach sagen, um was geht es denn wirklich? Und dann würde ich sagen, um das hier, um den zwischenmenschlichen Austausch, dort wahrhaftig zu werden, wieder vom Verstand in die Herzenergie zu kommen und zu gucken, was will mein Herz jetzt in dem Moment? Warum sagt mein Verstand, dass das jetzt falsch ist oder dass ich den anderen verurteilen muss, nur weil er aus dem Osten kommt oder weil er aus dem Westen kommt?
Ja, und das ist halt, was dringend geheilt werden soll. Ansonsten leben wir ewig so weiter.
Ja, die Agenda
ist grausam.
Sehr schon grausam. Ziemlich weit durchgezogen. Ja. Und gleichwohl macht mir so ein Gespräch wie mit dir so tiefe Hoffnung und auch den Austausch gestern mit Alexander, der hier immer noch hinter der Kamera steht und präsent ist, auch nicht nur mit der Kamera, sondern auch mit seinem Herzen als junger Mensch, macht mir das wieder Hoffnung.
Ja, was ich mir wirklich wünsche für das Heutige, dass wirklich die junge Generation neugierig aufs Leben ist und nicht wirklich nur dem Weg, der angeblich vorgegeben wird, auch eingeht. Also auch wirklich Dinge hinterfragt. Also auch was das Schulsystem angeht. Also mir tat es in der Seele weh. Ich wohne in Wiesbaden in der Nähe von einer Grundschule und habe während der Corona-Pandemie-Geschichte mit ansehen müssen, wie die Kleinkinder schon alleine mit Maske zur Schule gehen müssen. Also denen ist ja jegliche Empathie dadurch erkannt worden.
Also das ist ja nochmal eine tiefgreifendere Entwurzelung. Ja. Also deswegen sage ich immer, es ist so wichtig zu erkennen, dass es eine Agenda ist. Ne? Durch den Ersten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg und jetzt sind wir da, wo wir da sind. Und das ist eine Agenda, die uns so entwurzelt auf allen Ebenen. Da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen und mich deinem Wunsch abschließend anschließen, dass ich mir so sehr wünsche, dass ihr wieder neugierig werdet, wieder mutig werdet, Fragen zu stellen und auch einfach mal zu sagen, oh, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, ich mache das jetzt nicht. Oder vielleicht wirklich mal die Social-Media-Kanäle für einen Tag nicht bedienen. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, oder ins Altenheim zu gehen und den Alten zu lauschen und sie zu fragen, hey, was hast du für eine Geschichte erlebt? Die kümmern da als abgeschiedene Menschen mit einer großen Geschichte vor sich hin, die aber, wie du das vorhin so schön gesagt hast mit deinen Eltern, dass die Generation, und das ist im Westen ganz genauso, die Trümmerfrauen, unsere Vorgeneration hat das alles aufgebaut und wo sind wir jetzt? Ja. Damit möchte ich für heute beenden. Die Frage könnt ihr euch alle selber stellen und überprüfen. Ja, ob ihr den Blickwinkel vielleicht ein bisschen weiter macht. Und ich bin sehr berührt und sehr dankbar für diesen Austausch heute. Ganz herzlichen Dank, Henrike.
Ich danke dir für diesen Raum.
Ja, danke, danke. Ja, macht's gut.
Haben dich unsere Worte inspiriert? Dann freuen wir uns sehr, wenn du diese weiterleitest und mitverbreiten magst. Mehr Informationen zu uns und unserem Sein und Wirken findest du auf weiberworte.info. Danke, dass du dich interessierst.